Die Gnade Gottes und der Friede sei unter uns und bestärke in unseren Herzen das Kennen unseres Heilands Jesus Christus. Einige Versammlungsgäste sind in den Tiefen ihres Lebens und haben Fürbitten für sich und für Bekannte gebeten. Lasst uns nun still werden, um zu beten für unsere Nächsten und gemeinsam mit ihnen. Lieber himmlischer Vater, wir bringen vor dich all die, die um Hilfe bitten, dass sie bis in den Himmel als dein Kind bewahrt werden. Du hörst, wie ein Jugendlicher bittet, dass er bis an sein Lebensende als dein Kind leben darf. Gib einer Mutter, die unter großem Zweifel lebt, gib ihr Kraft und lass sie dein barmherziges Beisein fühlen. Viele bitten um das Geschenk des Glaubens für sich oder für ihre Bekannten und dass du, Gott, sie beschützt im Glauben. Du hörst auch das Gebet eines etwas älteren Menschen für die Familienmitglieder und das Gebet eines Kindes für die Familienmitglieder. Gib Geduld und Hoffnung für eine Schwester, die Fürbitte bittet für Familienmitglieder und Freunde. Und sie wünschen, dass sie auch gläubige Freunde bekommen. Du hörst, Vater, das Gebet einer Schwester für einen Jugendlichen und Bekannte. Gott, geschehe immer dein heiliger und guter Wille. Du hörst auch das Gebet einer Jugendlichen, die gerade die Buße getan hat und für ihre ungläubige Familie und sich selbst bittet. Das Leben beschäftigt uns auf viele verschiedene Weise. Du, Vater, siehst alles. Du siehst die Schwester, die traurig ist, weil sie einen nahestehenden Menschen verloren hat. Gib ihr Unterstützung, stütze sie, bestärke sie. Du siehst auch die Mutter, die Not empfindet, weil ihr Kind erkrankt ist. Lass das Kind in dein Licht gelangen. Lieber himmlischer Vater, hilf denen, die erkrankt sind. Erlasse die Bedrängnisse und Hilfe bei Verzweiflung. Gib deine Hilfe in die Heime, wo die Menschen streiten und dass die Familiengemeinschaft kaputt geht, dass die Eheleute einander finden und die Kinder den Schutz des Heims empfinden und die Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern leben können. Vater, jemand, der allein ist, gib diesem einen Freund. Höre die, die für sich einen Ehepartner wünschen. Vater, wir bitten dich, höre das Gebet einer Mutter für ihre erwachsene Tochter, dass sie die Gnade der Buße bekommt. Höre auch das Gebet eines Gläubigen, dass Bekannte von Alkoholproblemen befreit werden. Höre das Gebet eines Jugendlichen, dass er den Kampf in den sexuellen Fragen gewinnt und als dein Kind bewahrt wird. Lieber himmlischer Vater, wir bringen vor dich auch die Bitten, wo um Segen für unser Volk und Frieden für die ganze Welt gebeten wird. Gib dein Wort, dass es für diese Völker schallt, die dich noch nicht kennen. Wir beten für unsere Kirche und ihre Arbeit. Höre auch das Gebet für einen Freund, der aus dem Land verbannt wurde. Gott, du weißt alles. Du kennst alle diese Bitten und diese überlassen wir dir. Gott, segne mit deiner Gnade, trage mit deinen Händen. Amen. Ein Text, der für diesen Sonntag bestimmt ist, ist ein Text aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, aus dem 14. Kapitel. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Amen. Zu diesem Text und allgemein zum 14. Kapitel des Römerbriefs passt besonders gut auch ein Text, der die Überschrift dieses Sonntags die Botschaft von Paulus in diesem Kapitel ist, da Gott euch gegenüber gut und gnädig ist, so seid auch ihr gut und gnädiglich einander. Lebt in dieser Hoffnung und in der Freiheit und im Mut des Lebens, das von Jesus Christus und von Gott ausgeht. Lebt nicht für euch selber, sondern füreinander. Und vor allem lebt für Christus als sein eigener in seiner Gemeinschaft. an ihn glaubend und in ihm wurzelnd. Hier in diesen Versen von Paulus werden zwei Fragen eröffnet. Eigentlich sogar zwei Gegensätze, zwei Lebensweisen. Das Leben für sich selber und das Leben für den Herrn. Das Leben als des Herrn eigenen vor dem Angesicht von Gott. Wenn Gott will, so werden wir jetzt diese beiden Lebensweisen untersuchen. Wir haben eine Ansicht davon, wie das Leben für uns selbst bedeuten könnte, wenn man nur für sich selbst lebt. Wenn Eheleute nur für sich selbst leben, dann entfernt man sich voneinander. Man bemerkt den anderen nicht mehr. Wenn die Eltern nur für sich selbst leben, dann bleiben die Bedürfnisse der Kinder vergessen. Oder wenn in einer Arbeitsgemeinschaft einer nur für sich selbst lebt und solo geht, dann über kurz oder lang werden Konflikte aufkommen. Oder in der Politik, wenn über Sachen der Gesellschaft entschieden wird, so dass man nur auf seine eigenen Bedürfnisse achtet, dann gerät das gemeinsame Leben, das Kümmern um die Schwachen und Gerechtigkeit außer Augen. Oder in einer Freundschaft oder allgemein in Beziehungen, wenn man da nur für sich selbst lebt, dann gibt es kein Gleichgewicht. Oder wenn wir daran denken, im Sport. Heute wird das letzte Spiel, das Finale der Europameisterschaft gespielt. Das ist ein sehr hartes Spiel, das Finale. Wenn der Spieler nur für sich selbst spielt und selber versucht und den anderen nicht anspielt, dann werden die Mannschaftsgenossen sich wundern und der Trainer bekommt graue Haare. Wie wichtig ist es doch, zu lernen, füreinander zu leben und zu hören, was die anderen denken und was sie fühlen und erfahren. Wenn der Mensch nur für sich selbst lebt, sich nur um sich selbst dreht, dann verfremdet dieser von Gott, verfremdet von den Nächsten, verfremdet von der Welt. Ich habe mal versucht, den Konfirmanden zu erklären, was die Sünde ist, auf diese Weise, dass es im Herzen des Menschen sich festgesetzt hat, Das interessiert mich nicht mehr, so eine Einstellung. Nicht die Familie, nicht die anderen Menschen. Es interessiert mich einfach nicht. Man braucht keine Sündenliste. Diese Liste gibt es nicht, sondern es geht darum, dass man verfremdet, dass man sich nur um sich selbst dreht, dass die Gemeinschaft kaputt geht. Wenn man sich nur um sich selbst dreht, dann kann man nicht mehr die Güte Gottes erkennen und der Nächste gerät in Vergessenheit. Auch vor Gott würde der Mensch am liebsten nur für sich selbst leben und versucht, vor Gott zu taugen und seinen eigenen Weg zu machen. Aber wir denken, dass viele Zuhörer und Versammlungsgäste den Roman von Alexis Kivi, Die sieben Brüder, gelesen haben, die finnische Sprache von Alexis Kivi ist so farbenreich, facettenreich, dass wenn man dieses Buch liest, kann man tiefe Freude empfinden. Viele Stellen des Buches sind sehr, sehr gut geschrieben. Zu Beginn des Buches wird erzählt, wie die Brüder von Jukola einen großen Streit mit den Jungen von Tohokula hatten. Die Brüder von Jukola wurden überrascht und bekamen eine Abfuhr, eine Abreibe, aber auch die Brüder von Tohokula bekamen ihres. Nach diesem Streit kümmern sich die Brüder um ihre Wunden, wärmen die Sauna an, essen und schlafen und am nächsten Tag überdenken sie, was passiert ist. Zuerst wollen sie Rache, aber nach und nach empfinden sie ihre Sünden. Juhani, der älteste der Brüder, beginnt darüber zu sprechen, dass es manchmal gut ist, seine Augen zu verschließen und nicht zu wissen, was man eigentlich weiß und nicht zu sehen, was man eigentlich sieht. So geht es dem, der mit heiler Haut in seinem Leben will. Aber Johanni fährt fort, er überlegt, wie es ihm geht vor Gott, und er kommt zu dem Schluss: Große Sünden versuchen wir zu vermeiden, aber die kleineren Sünden vor Gott rechnen wir nicht unserem Gemüt an. Wir sind irgendwo dazwischen. So denkt Juhani über sich selbst vor Gott, dass er, und er dachte auf diese Weise, dass wir den Mittelweg gehen. Apo, ein anderer Bruder, sagte: So lehrt Gott nicht, und auch unsere eigene Mutter lehrt nicht so über diese Glaubenssachen. Der Mensch versucht immer, vor Gott zu taugen und seinen eigenen Weg zu machen. Aber das Evangelium, die frohe Botschaft, eröffnet einen ganz anderen Weg. Das Evangelium eröffnet eine andere Welt, die Welt der Gnade, die Welt der Geschenke Gottes. Denn das Geschenk des Evangeliums, Trost und Freude, ist dort. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was brachte Paulus jetzt dazu, über diese Sachen zu sprechen? Was es bedeutet, für sich selbst zu leben? Der Römerbrief, den schrieb Paulus an die Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hatte. Paulus möchte nach Rom reisen und daher schreibt er in diesem Brief über sich und bittet um Unterstützung der Christen von Rom für seine Missionsreise nach Spanien. Paulus schreibt im Römerbrief sehr deutlich über sich und seine Botschaft. Der Römerbrief ist in der Geschichte der Welt der wichtigste Brief. Seine größte Botschaft ist es, ist immer noch wichtig und aktuell. Das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden, der daran glaubt, der wird gerettet. Der Mensch wird gerettet, selig durch den Glauben und nicht dadurch, dass er versucht, das Gesetz zu erfüllen. In Christus wird der Mensch befreit von der Sünde und vom Tod und vom Gesetz. Er wird befreit und gelangt in Christi Gemeinschaft. Und in Christus wird der Mensch befreit zum Leben im Glauben an Jesus Christus und Willen Gottes zu leben. Hier im Römerbrief im 14. Kapitel, so wie vielleicht auch an anderen Stellen in diesem Brief, spiegelt sich wieder, wie die Gemeinde in Rom einige Zwietrachten hatte mit den jüdischen Christen oder den Heidenchristen, wie man sagt. Die Judenchristen und die Heidenchristen waren zu Paulus Zeit große Gruppen und Themen von Diskussionen. Hier im Römerbrief, im 14. Kapitel, geht es um Angelegenheiten. Paulus behandelt solche Angelegenheiten, wo es um die Gewohnheiten von Menschen geht. Es geht um die Einstellung zum Erbgesetz. Zu Beginn dieses Kapitels wird es so angeführt, dass es in der Gemeinde von Rom Christen gab, die einen Tag wichtiger fanden als andere Tage, und andere gab es, die fanden alle Tage gleich wichtig. Die Judenchristen fanden den Sabbat wichtiger, für andere waren alle Tage gleich wertvoll. Einige Christen aßen mit gutem Gewissen alles mögliche Essen, Fleisch, und andere aßen nur Gemüse, weil sie und ihr Gewissen davon beschäftigt waren, belastet wurden, wenn sie Fleisch zu essen bekamen, das den Ungöttern geopfert wurde. Solche Angelegenheiten sind Sachen, wo es um Bräuche geht, um Erbe. Es sind Sachen, an die man sich gewöhnt hat, Weisen, auf die man handelt, Äußerlichkeiten. Und diese sind an die Zeit, an die Kultur und an den Platz gebunden. Diese Angelegenheiten, also Bräuche, Fragen, wo es um Bräuche von Menschen geht, das sind keine Fragen, wie man selig wird. Das sind keine Angelegenheiten der Seligkeit oder Maße für den Glauben. Und das sollen sie auch nicht werden. Auf menschliche Weise, wenn man denkt, ist eine strenge Linie in solchen Angelegenheiten einfacher, besser oder vielleicht sogar bibelgerechter. Aber nach Paulus geht es nicht auf diese Weise. Paulus selber war frei. Er war frei und er wünschte, dass alle diese Freiheit erfahren könnten, die Jesus Christus geschenkt, gegeben hat und dadurch in der Freiheit leben könnten. Aber Paulus fand es auch wichtig, dass man einander respektiert und liebt, dass man dem gegenüber, der eine andere Meinung hat, trotzdem respektiert, den anderen bemerkt. Im 15. Kapitel zu Beginn sagt er, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinen Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Paulus gibt zwei praktische Ratschläge. Schwach. Oder jemand, der ganz stark an diesen Bräuchen festhält, der soll nicht den anderen Starken richten. Der soll nicht den anderen richten. Oder seine eigene Einstellung dem anderen aufdrängen und dem Starken, gibt Paulus den Ratschlag. Sei nicht stolz und schau nicht herab auf den, der schwach ist in diesen Bräuchefragen. Das Richten von anderen Menschen ist nicht gut, weil man sich dann an den Platz Gottes stellt. Jeder muss selbst Rechenschaft machen vor Gott und nicht für seinen Bruder. Das Richten ist nur die Aufgabe Gottes. Wir Menschen schauen nur Äußerliches an, aber Gott sieht in die Herzen. Hier in diesem Text stellt Paulus fest, wie man seinen Bruder, wie kann man seinen Bruder verachten, wie kann man seinen Bruder richten. Wir alle werden vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Diese Bräuche und Brauchfragen kommen auch in unseren Kirchbüchern vor. Dort wird darüber gesprochen, wie diese Angelegenheiten die Bedeutung der Gnade verklären. Wenn man denkt, dass man gehorsam ist zu diesen Bräuchen, dass man dadurch im Glauben bewahrt wird und vor Gott taugt. Es gibt viele gute und erbauende Bräuche, die das Leben fördern. Aber wenn aus diesen Bräuchen und Sachen, an die man sich nur gewöhnt hat, Äußerlichkeiten, Gesetzmäßigkeiten, Pflichten werden, dann werden diese zu Sachen, die das Leben beeinträchtigen und die Gnade Gottes, die Größe der Gnade Gottes und die Bedeutung verklären. Im 18. Kapitel des Römerbriefs schreibt Paulus, schreibt auf diese Weise, geht nicht mit dieser Welt. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Glaube an Christus ruft uns nicht dazu auf, streng zu sein, Pflichten zu erfüllen, sondern lädt uns ein in die Freiheit, zum Frieden und zur Freude. Es lädt uns ein, zu leben in der Freiheit, die der Herr Jesus Christus, unser Heiland, erarbeitet hat. Wenn Gott im Herzen das Geschenk des Glaubens gibt, dann gibt er auch Freude, Friede und Freiheit. Und Gott gibt auch ein neues Gemüt und ein neues Herz. Solch ein Gemüt, das froh und frei und ohne Pflichten nach Gottes Willen sucht, fragt und sucht nach dem Willen Gottes. Fragt und sucht und betet. Was ist Gottes Wille in meinem Leben? Die Gnade Gottes, die trägt und richtet uns auf, bringt Trost und Freude. Und Gottes Gnade soll nicht in Unverantwortung führen, sondern Gottes Gnade führt und ermutigt zur Bekehrung des Gemüts. Die Gnade Gottes lädt ein und ermutigt zur Liebe des Wortes Gottes. Die Gnade Gottes ermutigt und lädt ein, um das Angesicht Jesu Christus zu suchen und Christi Gemüt zu ersuchen, nach Gottes Willen zu fragen. Hier gerade sprach ich darüber, wie der Mensch nur auf Äußerlichkeiten achtet. Gott schaut aber in die Herzen. Ich selber kann mir gegenüber oder jemand anderem gegenüber streng sein, dass ich nicht etwas nicht berühre oder nicht probiere, so wie der Kolosserbrief berichtet über die Gesetze und Verpflichtungen der Menschen. Aber gleichzeitig kann ich in meinem Herzen bemerken, wie hart es ist, ohne Liebe. Ich bin stolz, achte nur auf mich, selbstgerecht. Vielleicht rede ich schlecht über andere und so weiter. So sind wir Menschen. So ist es, wenn man nur für sich selbst lebt. Der, wer denn über den anderen schaut oder den anderen richtet, sich über den anderen stellt oder versucht, den Glauben eines anderen zu bestimmen, der lebt nur für sich selbst. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, dass es leicht ist und beruhigend, dass wir nur durch den Glauben, die Gnade und Christus gerecht werden. Aber dann, wenn es geschieht, wie es auch den Römern geschah, dass es Tage gab, die wichtiger waren als andere Tage. Einige aßen anderes Essen als andere. In unserer Zeit gibt es andere Beispiele. Zu verschiedenen Zeiten gibt es verschiedene solche Angelegenheiten. Wenn Meinungen sich unterscheiden, Wahrhaftigkeiten des Lebens sich unterscheiden, gilt dann auch allein aus dem Glauben, aus der Gnade durch Jesus Christus. Liebe Freunde, jetzt kommen wir zu dieser anderen Hauptsache in unserem Text, das Leben für den Herrn. Paulus redet nun, wie es ist, für den Herrn, für Gott zu leben. Unter praktischen Angelegenheiten möchte Paulus auch auf die wichtigsten Sachen zurückkommen, also den Sohn Gottes. Und Paulus lehrt etwas sehr Schönes und Tröstendes, was Christus ist und was der Glaube an Christus bedeutet. Paulus schreibt, der Glaube an Christus sind keine Werke oder das Lassen von Werken, sondern es ist das Sein. Es ist Teilhaftigkeit, Leben für den Herrn als von Gott geschöpft. Es ist das Entgegennehmen von den Geschenken Gottes. Wenn wir Menschen geneigt sind, uns zu rechtfertigen und zu richten, dann schreibt Paulus darüber, Christus kommt, ist gekommen für alle, für jeden Menschen, für die ganze Welt. Er ist nicht gekommen für sich selber und er hat nicht für sich selbst gelebt, sondern er kam für uns, für dich und für mich. Er kam hier in die Welt, ließ den Ehrenhimmel hinter sich, kam auf die Welt und half den Menschen, predigte die gute Botschaft von Gott. Er zeigte, wie hart unsere Herzen sind und befreite uns von den Sünden am Kreuz von Golgatha. Segnet und ist barmherzig, vergibt die Sünden und gibt Freude und Hoffnung. Hoffnung und Trost, liebe Freunde, ist hier. In diesem Punkt, dass Christus die Beschränktheit des menschlichen Herzens, die Selbstgerechtigkeit gewinnt. Gott gewinnt die Verfremdung des menschlichen Herzens. Und wie macht Christus das? Wie gewinnt er? Er macht dies dadurch, dass er die Sünden vergibt und in die Herzen einzieht. Der heilige Kreuzestod Jesu Christi und die frohe Auferstehung, dadurch vergibt Gott die Sünden und schaut gnädiglich auf uns. Schaut uns mit Güte und barmherzig. Das ist die Gnade Gottes. Aber Gott gibt auch Christus als Geschenk für uns. Christus ist Gottes Geschenk, nicht nur die Vergebung, sondern er ist das Geschenk Gottes. Und das bedeutet, dass Christus durch den Glauben lebt und unter uns ist und in unseren Herzen. Als Zentrum im Leben, als wichtigsten Punkt, ist nicht mehr ich selber, sondern Christus. Paulus spricht darüber im Brief an die Galater. Auf diese Weise, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, was ich noch in diesem Leib lebe, lebe ich an Jesus Christus glauben, der mich liebte und sein Leben für mich gab. Der Glaube ist das Geschenk Gottes. Es ist die Arbeit, die Jesus Christus in uns Menschen verbracht hat. Martin Luther beschreibt dieses Geschenk wunderbar auf diese Weise. Allein im Glauben ist Christus bei uns. Christus gibt dem Glauben seine Schönheit. Der Glaube als Geschenk Gottes glaubt nicht an den eigenen Glauben, an die eigene Kraft, sondern an Jesus Christus. Es ist nicht der wichtigste Punkt, was man selber vollbringen kann, ob man selber glauben kann, sondern was Christus, was er für uns getan hat. Er schaute auf mich mit seiner Barmherzigkeit. Christus kam in die Welt, um den Menschen von. Er kam und lebte auch in Leiden und Schmerzen, hat all das erfahren, was wir auch erfahren. Und durch Gottes Wort wissen wir, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, durch ihn erhalten wir einmal das ewige Leben. Paulus achtet nicht darauf oder sagt, dass der Mensch auf sich selbst achten sollte, an sich selbst glauben sollte, sondern er sagt, wenn wir leben, dann leben wir für Christus und wenn wir sterben, dann sterben wir als eigene des Herrn. Das bedeutet, dass das Leben in all seiner Zerbrechlichkeit, im Leben, wenn man trauert oder verzweifelt, immer ist Jesus Christus anwesend und tröstet. Christus ist nicht weit von dir, sondern er ist nahe. Er begnadigt dich, er erlöst dich, er lebt in dir. Und du lebst und bist in ihm. Und in dieser Gemeinschaft Christi wird einmal, darüber wird gesungen in einem Gesang. Er ist die Freude für Traurige. Er ist die Weisheit der Dummen. Er ist der Reichtum der Armen. Er ist das Heiligtum für die Schlechten. So ein großer Heiland ist auch heute uns nahe. Er ist unter uns und auch jetzt lädt er zu sich ein, nimmt in seinen Schutz alle, die Not empfinden, alle, die nach der Freundschaft Gottes suchen. Alle, die unter der Last des Gewissens wandern, alle, die sich im Herzen zusammenziehen, alle, die krank sind, alle, die nach der Bedeutung des Lebens suchen, alle, die verzweifeln, deprimiert sind, alle Kranken, alle Kleinen, alle Großen, alle. Nimmt Christus jetzt in seinen Schutz und zieht zu sich durch Liebe. Der Strom der Liebe Gottes und in Jesus Christus ist die offene Quelle, die Quelle des Lebens, die Quelle der Gnade. Und aus dieser Gnade dürfen wir nun freudig schöpfen, als Geschenk Gottes entgegennehmen. Alle Sünden sind durch die vollkommene Sühnearbeit von Jesus Christus in seinem Namen und Blut vergeben. Lieber Freund, schau auf Christus, sei froh und frei als Kind Gottes. Zum Schluss, liebe Freunde, über das Leben für den Herrn als sein eigene sehen wir auch, dass wir dann füreinander leben. Also der Glaube schafft Liebe. Glaube und Liebe gehören zusammen. Ohne Liebe wird aus dem Glauben, Härte und Liebe ohne Glauben wird zur Gesetzlichkeit, zur Pflicht. Aber Glaube und Liebe gehören zusammen, gehen gemeinsam Hand in Hand und beide sind wichtige Sachen im Leben. Das ist der ganze Sinn und Bedeutung für unser Leben, für Jesus Christus füreinander zu leben. Durch Jesus Christus ist der Christ frei, ein Kind Gottes, und gleichzeitig gebunden wird er an die Liebe Christi. Und diese Liebe führt uns, leitet uns, dass wir uns um die Kleinsten und Schwachesten kümmerten, die deprimiert sind, krank sind, leiden. Alle, die falsch behandelt werden. Und die Liebe macht unsere Ohren auf, um leise Stimmen wahrzunehmen. Stimmen, die keine Macht haben, keine Kraft haben. Die Liebe Gottes leitet uns zu all diesem. Liebe Freunde, so berichtet uns diese Stelle im Römerbrief, wie die Christen leben sollen. Es ist das Leben für den Herrn, das als eigene des Herrn und das Leben füreinander. Vor dem Angesicht Gottes ist unser Teil gut. Wir dürfen uns freuen über die Gnade und aus der Güte Gottes dürfen wir leben. Und wir dürfen uns wundern über all das, was Gott in Christus getan hat für uns. Wenn wir uns schützend in Christus finden und ihn ansehen, dann haben wir all das Gute, was Gott uns geben kann. Wenn wir das Angesicht Christus betrachten, gelangen wir in den Himmel. Das ist das Gemüt des Glaubens, des Lebens, Hoffnung an die Zukunft, Hoffnung für dieses Leben und für das ewige Leben. Lieber Freund, fühl dich geschützt, getröstet, deine Sünden sind vergeben durch Jesus Christus in seinem Namen und seinem Sühneblut. Christus ist dir nahe. Er richtet dich auf und trägt dich. Schau auf ihn. Sei in ihm geschützt. Schau ihn an und sei froh und frei und mutig. Dadurch, wenn man Christi Angesicht ansieht, haben wir Hoffnung und sehen den Weg in den Himmel. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und jetzt sagen wir Amen.